Deutschlandfunk Kultur.
Dominik Busch ist der Autor und Regisseur des soeben gehörten Stücks. Er hat unter anderem in Philosophie promoviert und Musik studiert und war als Bassist auf Bühnen unterwegs. Er war auch als Hausautor im Theater in Luzern und Basel, was interessant ist, weil er hier wahrscheinlich viel Erfahrungen mit Gruppen gesammelt hat. Das Hörspiel Das Dorf der blinden Tänzer beginnt ja mit einem, so habe ich es auf jeden Fall gelesen, kollektiven oder politischen Akt. Da entscheidet sich nämlich ein Ensemble von Tänzerinnen und Tänzern, einfach nicht aufzutreten. Bei der Premiere sind die Mitwirkenden nicht auffindbar, heißt es. Und das finde ich eine sehr spannende Idee, vielleicht als politische Utopie diesem Kunstbetrieb etwas entgegenzusetzen, wobei ja dann im Verlauf des Stücks das gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich wollte dich fragen, ob es vielleicht einen Moment gab aus deiner eigenen Arbeit, die dich inspiriert hat zu diesem Auftakt, oder ob sich das vielleicht auch verändert hat im Laufe des Schreibprozesses. Geht es um Weltflucht, Solidarität oder Befreiung?
Ja, sehr spannende Frage. Ich glaube, dass der Text, wie die meisten Texte von mir, ob das jetzt Hörspiele sind oder Theaterstücke, haben immer sehr viele Quellen und sehr viele Anstöße, die dahinter stehen. Ich glaube, hier sind es auch mehrere Dinge. Also das eine ist schon, dass ich mich sehr stark damit beschäftige, was für eine Wichtigkeit haben Dinge wie Selbstdarstellung, wie wichtig sind Bilder geworden in der heutigen Zeit. Und der alte Unterschied zwischen intrinsischer Motivation, also ich mache etwas einfach nur für mich selber, weil es mir Freude macht, Freude bereitet, weil es mich erfüllt im Moment, in der Gegenwart, in der ich bin. Oder tue ich es eigentlich auf Bestellung von außen? Tue ich es eher so extrinsisch motiviert, weil ich dafür etwas bekomme, sei es Geld oder Aufmerksamkeit oder einen weiteren Auftrag oder, wenn es dann um Social Media geht, einfach viele Likes. Und genau wie du es gerade beschrieben hast, Lene, für mich ist diese Gruppe ganz am Anfang des Hörspiels, kurz vor dieser Tanzpremiere, die sie eigentlich gemeinsam begehen sollten, und dann entscheiden sie sich spontan am selben Tag aber die Koffer zu packen und ihr komplettes Leben hinter sich zu lassen und abzuhauen mit dem Zug in den Süden. Das ist genau so eine Art utopische Verweigerung. Wir als Gruppe wollen jetzt nicht mehr Bild sein, wollen nicht mehr Selbstdarsteller sein. Wir suchen jetzt mal das Gegenteil, und ich glaube, dann hat jede einzelne Figur wieder dann einen komplett anderen Weg vor sich danach.
Ja, spannend, weil diese Gruppe hat ja eigentlich keine gemeinsame Agenda. Es gibt diesen Aussteigerplan, aber es gibt dann Armand, ich hoffe, ich sage das richtig, der sowas wie ein charismatischer Führer wird, vielleicht sogar wider Willen. Und ich fand es interessant, weil du ihn ja gar nicht selber sprechen lässt, sondern eher quasi besprochen wird und dadurch eine sehr widersprüchliche Figur. Was hat dich denn an dieser Figur interessiert, oder musste es einfach diesen Führer geben und er war dann quasi verfügbar?
Diese Leerstelle hat mich gereizt gerade. Ich finde es im Hörspiel noch spannender als auf dem Theater, weil in der Bühne sind abwesende Figuren. Dann oft ist die Gefahr, dass das nach einer gewissen Zeit an Kraft verliert, wenn man immer nur so gewissermaßen von der Bühne wegspricht oder etwas verhandelt, was gar nicht da ist, in Fleisch und Blut und als Person oder als Körper auf der Bühne mit einer eigenen Stimme. Aber im Hörspiel hat man ja die Möglichkeit, dass man so wie Welten oder Gedankenwelten oder Räume kreieren kann, gerade auch zusammen mit einem Musiker, zusammen mit Geräuschebenen oder so Soundlandschaften. Und wenn dann verschiedene Stimmen, die sich auch immer mehr herauskristallisieren als eigene Charaktere mit einem eigenen Weg, dann finde ich das interessant, dass die diese Figur besprechen. Für mich ist auch Amon im Zentrum gewissermaßen gar nicht nur allein, sondern für mich ist es wirklich ein Duo. Ich finde auch Line, die weibliche Figur, die an seiner Seite ist. Ich habe sogar den Eindruck, dass sie dem Amon im Laufe des Stücks wie fast den Rang abläuft, dass sie fast mehr noch ins Zentrum drängt. Und ich fand es interessant, dass diese beiden, die da am weitesten gehen in dieser Geschichte, dass die eigentlich dann am Ende wirklich verschwinden und dass es zwei verschiedene Varianten gibt, wo die gelandet sein könnten, oder dass es zwei Wahrnehmungen gibt von anderen Figuren, von der Romy und von der Alba, dass die sich wie in Luft auflösen und zurückbleiben die anderen Stimmen, die uns die Geschichte erzählen.
Das Stück speist sich aus dieser Spannung, wohin gehen jetzt diese Figuren? Also am Anfang gibt es ja einfach nur den Moment im Wald und jeder tanzt weiter, aber tanzt eben für sich und niemand schaut zu. Und dann gibt es aber doch sowas wie Regeln. Und das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsmomente in dem Text gewesen. Da steht so sinngemäß, es gibt so lange keine Regeln, bis man etwas so lange auf dieselbe Weise wiederholt, bis es dann eben zu einer Regel wird. Und ist das überhaupt möglich, eine Gruppe zu etablieren, ohne Regeln zu schaffen? Oder wie könnte so eine Gruppe aussehen, wo man sich wirklich Möglichkeiten offen hält?
Das ist spannend, dass du das sagst. Du erinnerst mich gerade an eine Textstelle. Für mich war ein bestimmtes philosophisches Buch, war, als ich ungefähr 23, 24 Jahre alt war, damals sehr wichtig und hat mich, glaube ich, bis heute geprägt. Das ist ein Buch, das heißt Grammatologie. Das hat der Schauspieler Hans Zischler, er hat das übersetzt, und es ist von Jacques Derrida. Und da drin gibt es eine Auseinandersetzung mit einem Ethnologen, mit Claude Lévi-Strauss. Und es geht auch um eine Szene im Wald, also bei Ureinwohnern im Amazonasgebiet. Dort war dieser Ethnologe. Und es geht dort um die Entstehung von Wegen. Diese Gruppe, diese Freibeutergruppe im Amazonas, geht immer wieder ähnliche Wege. Und je öfter die Gruppe Wege geht, desto mehr entsteht da erst eine Spur, das ist auch ein wichtiger Begriff in dem Buch, und dann wird es irgendwann wie ein fester Weg, und der nächste Schritt wäre dann vielleicht, das wird dann zur Straße. Und dort gibt es wie irgendwie so eine Art Frage von Jacques Derrida, vielleicht gibt es ja sowas wie eine Verbindung zwischen Schrift und der Entstehung von Wegen. Also vielleicht ist sowas wie ein Zeichen oder so eine Art eine Vorschrift für eine Gruppe, die die Gruppe sich auferlegt. Vielleicht ist das ja eine frühe archaische Vorform, also da, wo das Gras nicht mehr wächst, das ist dann eigentlich die erste Vorschrift. Wir gehen hier durch und wir teilen das. Und das finde ich einen schönen Gedanken, also den du hineinbringst, dass es ja nicht nur geschriebene Gesetze gibt, sondern eben auch ungeschriebene Gesetze. Und die sind vielleicht dann in einem ersten Schritt, sind das ergangene Gesetze. Also die Gruppe ist in der Waldlichtung, die Romy fängt da an zu kochen, man hat die Suppe auf dem Feuer über dem Topf, und dann hat jeder irgendwie sucht seinen Platz im Wald, seine Stelle, wo er oder sie tanzt. Und vielleicht sind diese Wege ja sowas wie das erste Netz von Regeln, was in dieser Gruppe zwischen diesen Leuten dann entsteht und dann auch eine verbindliche Kraft für die Gruppe vielleicht auch entwickelt. Aber es kommt ja dann auch irgendwann der Herbst und der Winter, und aus Regen wird Schnee und die Temperatur sinkt da oben. Und die Zelte, die haben, und so ein bisschen dieses Leben wie in einer Kommune draußen, das können die nicht lange durchhalten. Und die ziehen ja dann eigentlich um in dieses leerstehende Gebäude, eine ehemalige Schuhfabrik in diesem Bergtal, wo sie sich erstmal wieder so einrichten müssen. Und ich glaube, da fängt ja dann eigentlich wieder sowas an wie dieses romantische Ideal, draußen in der Natur lässt sich gar nicht durchhalten. Man muss eigentlich selbst in der Natur wieder im Kleinen anfangen, eine Stadt zu bauen oder so ein kleines Dorf. Man braucht ein Dach über dem Kopf, man braucht Wärme, man muss heizen, man muss vorsorgen für die Lebensmittel. Und in gewisser Weise könnte man wie sagen, beginnt dort ja dann wieder so eine neue Phase in der Geschichte, wenn sie da einziehen in diese Schuhfabrik.
Ich würde vielleicht noch sagen, dass die Gemeinsamkeit dieser Gruppe ja auch in dem Wunsch besteht, sich zu befreien, also von der Institution, würde ich sagen, von dem Choreografen Andropow, vielleicht auch dem Geld verdienen müssen mit der Kunst, also die Vorstellung davon, dass man die Kunst vom Zweck befreien könnte. Es gibt eine Stelle, da heißt es, davor wollte ich immer etwas ausdrücken, ich wollte etwas hineinlegen und oft dachte ich, ich muss hineinlegen, was man von mir will, dass ich hineinlege. Es war die Befreiung nicht so sehr vom Zwang, sondern vielmehr vom Ausdruck. Da ist ja schon eine große Gemeinsamkeit, die diese Tänzerinnen und Tänzer haben, oder?
Ja, ich glaube auch. Die zweite Stelle, die du angesprochen hast, Lene, wo die Schauspielerinnen und Schauspieler das dann sprechen im Studio mit einer Haltung, die sie auch vorschlagen, dann entsteht manchmal eine Dynamik, dass ich dann in der Regie gewisse Sätze plötzlich auch anders höre, als ich sie geschrieben habe. Und bei der Alba ist mir Zoe Hutmacher, spricht die Alba, und dort ist mir aufgefallen, dass es vielleicht für sie ein ganz anderes Motiv war, mit dieser Gruppe mitzugehen, als für den Claude, der dann die andere Seite anspricht, die du gerade gesagt hast, mit dem Ich werde von einer Mentorfigur, die so diktatorische Züge vielleicht auch trägt, werde ich irgendwie zu etwas gezwungen, was mir, meinem freien Ausdruck, vielleicht gar nicht entspricht. Und ich habe mich vielleicht im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses mit dem Choreografen Andropow, habe ich mich vielleicht auch verloren. Also mir wurde eine Stimme aufgezwungen, die nicht die meine ist. Jetzt muss ich mal da in die Berge und in dieses Tal, in diesen Wald und dort gemeinsam mit Verbündeten und Freundinnen und Freunden wieder meine Stimme suchen. Es sind verschiedene Motive, von denen die Figuren wahrscheinlich angetrieben werden. Bei Alba ist es vielleicht eher das Loslösen von Geld, von Einkommen, also dass Kunst ein Teil vom Kapitalismus ist. Und bei Claude ist es vielleicht dann wieder etwas anderes, mehr diese Suche nach der eigenen Stimme. Ja.
Genau, was mich auch sehr interessiert hat, war das Paradox, dass man mit Kunst, wie du gesagt hast, Geld verdient, vielleicht gesehen werden möchte, Anerkennung bekommen möchte und auf der anderen Seite für die Figuren im Wald ja so eine Art La pour La, also so eine totale Entfernung vom Zweck stattfinden muss, um, ich weiß nicht, so eine Art reine Kunst zu schaffen. Ich finde es ganz schwer zu greifen. Wie würdest du das beschreiben, diese Bewegung der Figuren hin zu einer befreiten Kunst, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, es gibt einen kurzen Aufsatz von Heinrich von Kleist, der heißt Über das Marionettentheater. Und in diesem Aufsatz wird unter anderem eine Geschichte erzählt, dass ein junger Mann ist in einer Badeanstalt und er sitzt auf einem Stein und nimmt eine bestimmte Haltung ein. Und er sieht, dass er plötzlich mit dieser Haltung eine sehr große Aufmerksamkeit erregt bei allen Leuten rundherum. Und ihm wird dann klar, in dem Moment, wo alle ihn anschauen, dass er einer berühmten griechischen Statue gleicht. Die heißt, glaube ich, der Dornauszieher, weil ein junger Mann in dieser Statue zieht sich quasi so einen Dorn aus der Fußsohle raus. Und er versucht dann ein zweites und ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal diese Haltung, die er per Zufall eingenommen hat, ohne das zu wollen. Da wären wir wieder bei der Absichtslosigkeit, dieses eben nichts hineinlegen wollen, nicht etwas Bestimmtes meinen oder eine genaue Intention damit bezwecken. Es gelingt ihm ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal, gelingt es ihm nicht, wieder so auszusehen wie diese Statue. Und der Erzähler in diesem Text von Kleist beschreibt dann, wie dieser junge Mann immer mehr anfängt, heute würde man sagen, zu posen. Seine Bewegungen werden ungelenk und gestellt und diese Grazie oder die Leichtigkeit, die er am Anfang hatte, hat er dann eigentlich verloren. Und ich glaube, das ist bei Kleist oft ein Thema, dass Kleist sagt, Reflexion ist ab einem bestimmten Grad verheerend, weil wenn du zu viel weißt, wenn du dich zu lange im Spiegel betrachtest, verlierst du deine natürliche Grazie oder deine Leichtigkeit. Und ich habe den Eindruck, dass bei dieser Geschichte mit den Tänzern etwas in die Richtung auch eine Rolle spielen könnte. Also welche Aspekte gibt es in unserem Leben, die bei uns dazu führen, dass wir eigentlich nicht mehr einfach in einem natürlichen Fluss agieren oder dass wir einfach sagen, was uns einfällt, dass wir näher an einer Spontanität dran sind oder an einem Zustand, wo wir uns wohlfühlen, auch in unserem Körper, sondern wir lassen uns verbiegen, wir lassen uns Sachen verbieten, wir fühlen uns dabei unwohl. Und ich glaube schon, so naiv, dass das vielleicht auch klingt, dass diese Gruppe, wenn die da aus dem Leben ausbricht in dem Ensemble und in die Berge, in diesen Wald fährt, dass die in dem ersten Moment genau sowas sucht. Also einfach so eine kindliche Freude am Tanzen. Wahrscheinlich auch so der Moment, warum man eigentlich angefangen hat. Also diese Menschen haben ja mit Tanzen angefangen, weil sie als Kinder, als Jugendliche eine sehr große Freude an dieser Tätigkeit hatten. Aber später dann, wenn das ein Beruf wird und wenn man an gewisse Mentoren gerät, kann man diese spontane Freude ja verlieren. Und ich glaube, die wollen das eigentlich wieder wie zurückgewinnen für sich selbst.
Ich habe lustigerweise, weil ich dann recherchiert habe, nach dem sehr prominenten Gedicht »Die Eichbäume« von Friedrich Hölderlin gelesen, dass Hölderlin selbst seinen Unterhalt als Hauslehrer verdient hat und habe mich natürlich auch gefragt, ist es denn dann nicht zwingend notwendig, dass man Profession und Kunst voneinander trennt?
Ich finde diese Frage irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann oder ob ich für mich selber dazu eine klare Haltung einnehmen kann. Und ich hoffe, das klingt dann nicht billig, wenn ich sowas sage. Vielleicht gibt es hier wie eine Spannung. Und ich glaube, diese Spannung muss man aushalten und die lässt sich nicht auflösen. Also ich versuche eigentlich beim Schreiben quasi immer alles zu riskieren. Also sämtliche Kontakte, die man hat, die aufs Spiel zu setzen, also gewissermaßen nicht Erwartungen zu bedienen, die andere an mich haben oder die ich auch an mich selbst habe, sondern wirklich jetzt als Bild rauszugehen, da wo Wind und Wetter ist und nicht unbedingt so in der Komfortzone oder zum Beispiel, es kann ja passieren, dass man sich beim Schreiben einen bestimmten Stil aneignet und der funktioniert halt dreimal wahnsinnig gut, so wie ich das vorhin meinte mit diesem jungen Mann bei Kleist, der per Zufall in eine Position kommt, die Aufmerksamkeit erregt. Aber ich glaube, wenn man anfängt, das dann oft zu wiederholen, kann man sich irgendwann nicht mehr ernst nehmen, weil man wie eine Kopie wird von sich selbst. Und ich glaube, es ist wie beides. Also auf der einen Seite, würde ich sagen, kulturpolitisch, kämpfe ich selber auch dafür, dass kulturelle Arbeit, dass das wirklich angemessen bezahlt wird. Und ich glaube, in den meisten Fällen, wenn wir jetzt gesellschaftspolitisch reden, wird, glaube ich, immer noch Arbeit in der Kultur, wird zu wenig gut vergütet. Also man sagt dann Dinge, ich habe schon Politiker sagen hören, das Lob des Künstlers ist der Applaus. Also quasi, man lebt dann von Luft und Liebe. Und da würde ich im politischen Sinne komplett dagegen gehen. Aber ich glaube, wenn es um den Moment geht, um den Akt, wo irgendjemand von uns einen Song komponiert oder eine Stückentwicklung in einer Gruppe macht oder ein Bild malt, habe ich schon das Gefühl, hilft es oft, eher in so eine naive, kindliche Haltung reinzugehen und aus der Freude heraus zu schöpfen und noch nicht so zu schielen auf, wem könnte das gefallen, in welcher Schublade könnte das landen. Ich glaube, es ist schon immer wieder eine spannende Herausforderung, wenn Künstlerinnen und Künstler das probieren. So wie Thom Yorke, wenn er sagt, meine besten 5 Songs habe ich auf Instrumenten komponiert, die ich gar nicht spielen kann. Ich glaube, das ist so die Idee vielleicht.
Um beim Stück zu bleiben, die Augen zu schließen, das ist ja ein weiteres sehr, sehr starkes Motiv, was bereits im Titel auftaucht mit den blinden Tänzern. Später werden dann sogar die Fensterläden zugenagelt und in einem letzten Schritt nehmen sich dann die verbleibenden Tänzer selbst das Augenlicht. Was hat es denn mit diesem bösen Blick auf sich? Das ist ja auch ja, kulturell sehr aufgeladen. Hätte es nicht auch ein Dorf der stummen Autoren geben können? Warum war dir das Visuelle so wichtig?
Das, ja, spannende Frage. Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Vor allen Dingen, wenn du mir die Frage vor einem Jahr gestellt hättest, ja, hätte man da vielleicht noch drauf reagieren können und gerade ja im Hinblick auf Hörspiel wäre natürlich das spannend gewesen, wenn die akustische Ebene da vielleicht noch wichtiger gewesen wäre. Ich kann auch nur wieder raten und ich glaube, es hat viele Herkünfte. Die eine kann sein, mein Großvater war Bergbauer in der Schweiz und er war erblindet seit seinem 25. Lebensjahr. Und ich habe halt als kleiner Junge viel Zeit auf diesem Bauernhof verbracht und ich erinnere mich halt wirklich noch an einen älteren Mann, der einen kompletten Bauernhof schmeißt, ohne zu sehen. Aber bei dieser Geschichte finde ich ja auch interessant, ist eben dieses Zurückgehen, mal wegzukommen von diesen flimmernden Oberflächen und von diesen Bildern, die uns auch oft irreleiten, ist das, glaube ich, was Positives, eher was Meditatives, einfach mal Augendeckel zumachen, sich auf sich selber konzentrieren, bei sich selber ankommen, mit sich im Reinen sein und wieder mal einfach nur sein. Und dann habe ich aber das Gefühl, was du vorhin meintest, wo, wenn dann die Fensterläden zugenagelt werden, dass dann eigentlich eine Radikalisierung eintritt, wo ich sagen würde, jetzt ist es nicht mehr eine Haltung, sondern jetzt wird das Ganze zur Ideologie oder zu einer Art Fundamentalismus. Und am bitteren Ende ist es dann natürlich angelangt, wenn sich da Leute sogar das Augenlicht nehmen.
In dem Text werden ja Tänzerinnen und Tänzer auch so ein bisschen als Material beschrieben, also in dieser Realität, der sie entkommen wollen. An der einen Stelle wird Amon als reine Verfügbarkeit oder Echo des Choreografen beschrieben. Und es gibt da ja sehr verschiedene Herangehensweisen. Und du bist Autor, aber du hast auch das Stück selbst inszeniert und bist dann sozusagen selber in der Rolle des Regisseurs. Wie schaffst du denn da den Spagat zwischen Ansagen machen und eine Vorstellung, die man vielleicht hat, umsetzen und gleichzeitig aber auch den Schauspieler nicht nur als Material betrachten?
Ich habe den Eindruck, wir mussten bei den Sprachaufnahmen oft deswegen schmunzeln, weil sich genau das doppelt. Also wenn ich jetzt gewissermaßen von Schauspielern ganz genau einfordern würde, wie ich eine Stelle haben möchte, oder wenn ich in langen Gesprächen ganz klar definieren würde, wie eine Figur zu sein hat, dann wäre ich ja eigentlich nicht anders als diese Figur des Andropow in dem Hörspiel. Und mir ist es immer sehr wichtig, dass das Ganze wirklich ein Dialog ist. Also ich finde es immer sehr interessant zu hören, was eine Schauspielerin oder ein Schauspieler in einem ersten Schritt anbietet. Und ich bin nicht so jemand, der ein großes Konzept im Vorfeld hat. Jetzt bei diesem Stück war es mir sogar wichtig, ich kenne Tanzensembles und es ist meistens so, dass die Tänzerinnen und Tänzer in diesen Gruppen, dass die aus ganz verschiedenen Ländern kommen mit wahnsinnig verschiedenen Hintergründen. Und das ist oft auch ein großes Sprachgewirr auf Proben. Meistens einigt man sich auf Englisch, aber man sieht, Leute kommen aus Portugal, aus Israel, aus Schweden und so weiter. Und ich habe bei diesem Hörspiel das erste Mal das auch probiert, dass ich wirklich bei der Auswahl der Spielerinnen und Spieler nach Stimmen gesucht habe, die sehr unterschiedlich sind. Damien Rapgetz hat einen australisch-englischen Akzent. Dora Aloni, Muttersprache ist Hebräisch, das hört man auch, dass es ein Broken German ist. Valerie Ceplanova hat ganz bewusst für ihre Figur, das hat sie auch selber vorgeschlagen, bevor ich sie gefragt habe, das sei doch spannend, ein bisschen russischen Akzent beizumischen. Und es gibt immer wieder Momente, wo nicht Deutsch gesprochen wird. Und viele von diesen Stellen sind sogar nicht mal vorgeschrieben von mir, sondern kommen auch aus Improvisation heraus. Also ich glaube, dass dadurch auch wie ganz viel aus dem biografischen Rucksack oder aus dem kulturellen Background von gewissen Leuten hat einfließen können in dieses Hörspiel.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Dominik Busch.